Bergpredigt, wollen die nächsten Wochen uns damit beschäftigen. Und ich habe diesen Titel Glückwunsch genannt. Der Titel der Predigt ist Glückwunsch. Wer die letzten Wochen da war, weiß wieso. Wer nicht, der wird es gleich feststellen. Eine kurze Wiederholung. Die Bergpredigt ist so eine Einladung von Jesus zur Nachfolge. Ganz viele Leute haben zugehört und Jesus lädt sie in seine Nachfolge ein. Und die Maßstäbe Gottes für ein gerechtes Leben, die sind in den 10 Geboten verankert. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, du sollst Gott ehren und so weiter. Und das Problem war, die Menschen haben diese 10 Gebote nicht so umfassend interpretiert, wie Gott es eigentlich wollte. Und deswegen finden wir in der Bergpredigt ganz oft wieder, dass Jesus so ein Gebot nimmt von den 10 Geboten und einfach mal wieder den Maßstab auf ein richtiges Level erhöht. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Da würden wir alle sagen, ja, ich habe noch keinen umgebracht. Ja. Und wenn doch, gibt es Vergebung von Jesus. Aber dieses Umbringen interpretiert Jesus ganz anders. Er sagt, wer den nächsten Idiot nennt, wer ihn Racker nennt, der hat ihn umgebracht. Also der Maßstab Gottes wird plötzlich wieder in ein richtiges Licht gerückt. Und es ist wichtig auch für uns, ja, wir sollten uns nicht an den 10 Geboten orientieren, sondern an den Maßstäben Gottes. Aber bevor er das Ganze macht, kommt ein Zuspruch Gottes in den Glück, in diesen Seligpreisungen und den schauen wir uns an. Wir lesen einfach mal den gesamten Text, Matthäus 5, Abvers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Da kommt ziemlich oft das Wort glückselig vor. Und um das richtig zu verstehen, will ich es kurz ein bisschen erklären. Also glückselig ist das griechische Wort Makarios. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und Makarios wird, Menschen werden als glückselig, als Makarios bezeichnet, wenn sie bereits jetzt Zeugen von Gottes Wirken in der Welt sind, wenn sie eine Offenbarung von ihm haben. Zum Beispiel Petrus. Da wird Petrus von Jesus gefragt, was glaubst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, Petrus, Sohn des Jona, du bist glückselig. Du bist Makarios. Du hast etwas erkannt, was dir der Geist Gottes eingepflanzt hat. Also solche Menschen sind Makarios. Aber Jesus nennt Menschen auch noch Makarios, die in der Zukunft eine große Belohnung erwarten. Zum Beispiel gibt es da dieses Beispiel von den zwei Knechten, den treuen Knecht und den bösen Knecht. Der treue Knecht, der gibt zur rechten Zeit das Essen an die anderen Angestellten, während der König nicht da ist. Der böse Knecht, der schlägt die. Ist böse, herrscht über sie. Und dann sagt Gott oder Jesus in dem Gleichnis, der treue Knecht, du bist Makarios, du bist glückselig, weil dein Gott dich vorgefunden hat bei Arbeit, während du tust. Und über den anderen Knecht sagt er, wehe dir, da gibt es einen Ort, wo Zähne knirschen ist. Ja? Also Menschen, die in Zukunft eine Belohnung von Gott erwarten, also die im Paradies bei ihm sein werden, die nennt er auch glückselig. Diese zwei Facetten gibt es. Und dann gibt es noch, noch so ein bisschen die Facette, dass Menschen, die ganzheitlich aufblühen, die werden auch als Makarios bezeichnet. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt. Und die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Testaments, die Septuaginta sagt an dem Stelle Makarios. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch sitzt auf dem Weg der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der ist glückselig. Ja, macht doch irgendwo Sinn, weil er wird Dinge erkennen von Gott, auf ihn wird eine Belohnung warten. Also Makarios ist ein Zustand, nachdem man einen Segen Gottes, eine Offenbarung Gottes empfangen hat, beziehungsweise noch empfangen wird. Also der Segen ist schon da und vielleicht noch nicht in Fülle. Was mir damals unter dem Gesetz als Gewinn war, das habe ich jetzt um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist genau diese Haltung, geistlich arm. Auf seine eigenen Errungenschaften, auf seine eigenen Sachen, die man erreicht hat, nicht zu bauen, sondern es für Dreck, für nichts zu achten. Und das ist echt schwer. Das fällt mir richtig schwer. Richtig schwer. Immer wieder denke ich, jetzt läuft's. Passt, ich habe es gut gemacht. Falsch. In dem Moment betrachte ich mich als geistlich reich, als jemand, der etwas vorzuweisen hat. Und Jesus sagt ja nicht, glückselig sind die geistlich Reichen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, sondern er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Okay, wir sehen hier also eine Haltung, die Jesus sehr wohl, die Jesus gefällt, und dann das Versprechen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nicht ihrer wird das Reich der Himmel sein in Zukunft, nein, denn ihnen ist jetzt das Reich der Himmel. Also wenn du diese Haltung vorweist, Glückwunsch. Dir ist das Reich der Himmel. Dir gehört das Reich der Himmel. Und wir hatten vor ein paar Monaten ja mal gesagt, was das Reich Gottes ist. Es ist Kraft, es ist Gerechtigkeit, es ist Friede, es ist Freude. Herzlichen Glückwunsch. Und versetzt euch mal ganz kurz nochmal in die Lage rein von den Zuhörern. Die müssen gehört haben. Krass! Die Pharisäer, die haben ja immer so angeschaut. Die waren immer so heilig, so fromm. Die haben immer alles richtig gemacht. Das ist alles wertlos? Ich habe eine Chance bei Gott. Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Und ich möchte die Frage stellen, kann es vielleicht sein, dass wir manchmal im Geist zu reich sind? Denk mal drüber nach. Okay, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Bibel kennt zwei Arten von Trauer. Oder zwei Gründe. Einmal über Verlust. Also wenn ich jemanden verliere, wenn mir jemand lieb geworden ist, stirbt, dann traue ich. Dann habe ich heftige Emotionen, Trauer. Muss ich weinen. Und dann gibt es aber auch eine Trauer, das ist das gleiche Wort. Trauer über ein Verhalten, das nicht Gottes Maßstäben entspricht. Zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 1 und 2. Paulus schreibt hier an die Korinther: Überhaupt hört man von euch Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden, also unter denen, die Gott nicht kennen, unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat, also seine Schwiegermutter. Was ist los mit euch? Ihr seid aufgebläht und hättet doch Leid, Trauer tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Und Paulus führt es dann weiter aus, es geht jetzt nicht darum, dass der Sünder einfach weggeht aus der Gemeinde, dass die Gemeinde heilig bleibt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass der Buße tut und Rettung erfahrt von Christus. Darum geht es. Und ich möchte die Frage stellen, kann es sein, dass wir zu wenig trauern? Kann es sein, dass wir zu wenig trauern über Verhalten, das nicht Gottes Maßstäben entspricht? Dass wir lasch geworden sind, dass wir uns daran gewöhnt haben, an den Maßstab, der nicht Gott entspricht? Paulus sagt hier, ihr seid aufgebläht, ihr hättet doch Leid, Trauer tragen sollen. Also, wenn man jemanden verliert, den man liebt, dann weint man schon heftig. Kann es sein, dass uns diese Reaktion fehlt, wenn wir schlimmes Fehlverhalten sehen? Es ist interessant, Jesus sagt hier nicht, glückselig die sich freuen. Sagt er nicht. Sagt, glückselig sind die Trauernden. Das heißt, für Gott scheint der Prozess der Trauer echt wichtig zu sein. Das scheint wichtig zu sein, ja sogar nötig. Weil man über etwas trauert, das Gott nicht wollte. Gott wollte nie den Tod für Menschen. Gott wollte nie moralisches Fehlverhalten. Es war nie sein ursprünglicher Plan. Und es ist wichtig, mir jetzt zu sagen, da steht da, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Also sprich, dieses Trauern an sich ist kein Selbstzweck. Du kannst dich nicht beglückwünschen, weil du traurig bist. Nein, sondern der Trost kommt. Und das ist der Grund, warum du dann glückselig sein kannst. Ja? Trost durch wen? Johannes 14, 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster, einen anderen Parakletos auf Griechisch geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Geist, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da findest du Trost. Der Heilige Geist ist gekommen, auch um dein Tröster zu sein. Passt sehr gut zum Eindruck von vorhin. Mit Depression, mit tiefer Trauer. Wenn es dich betrifft, Glückwunsch, weil der Heilige Geist wird dich trösten. Renn zu ihm. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, hier steht ja, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Da könnte man immer meinen, ach ja, im Himmel, im Paradies, wenn ich bei Gott bin, dann habe ich Trost. Spätestens, also ja, da auch, natürlich ist klar, da gibt es keinen Schmerz mehr, aber das ist logisches Futur. Das ist eine logische Konsequenz. Der Trost ist eine logische Konsequenz von der Trauer. Also lasst uns das nicht irgendwie weit wegschieben, den Trost, der ist jetzt für diese Zeit, er ist jetzt da. Der Geist ist jetzt da, um uns jetzt zu trösten. Ja? Kann es sein, dass wir zu wenig trauern? Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ganz ehrlich, ich habe mit Sanftmut immer meine Probleme gehabt. Ich habe es nie gecheckt. Was ist das eigentlich? Habe es nie gecheckt? Jetzt habe ich es gecheckt. Und warum? Weil ich einfach mal die Bibel gelesen habe. Das ist für euch. Lest die Bibel, dann versteht ihr echt viel. Sanftmut, das ist die richtige Mischung zwischen Stärke und Zurückhaltung. Also es gibt ja lasch. Lasch wäre, ich lasse alles mit mir machen, ich bin total zurückhaltend, ich mache gar nichts. Und dann gibt es irgendwie so harsch, aggressiv. Das ist, du guckst mich blöd an, boah, ich setze meinen Willen durch. Boah. Das ist auch nicht so richtig. Und dann gibt es Sanftmut. Und Sanftmut ist die richtige Mischung zwischen Stärke und Zurückhaltung. Und zwar ohne Kompromisse zu machen. Ohne Kompromisse zu machen. Das ist dieses richtige Empfinden dafür, wann ist der Zeitpunkt, dass ich Stärke zeigen muss. Also wir merken schon, das ist echt schwierig. Also die Menschen, die haben ja hoffnungslos verloren. Wie will man das denn abschätzen, wann der richtige Zeitpunkt ist? Das können wir nur mit Gott und nur durch Gott. Und deswegen ist es so schön, wenn wir Galater 5 lesen, die Früchte des Geistes, da heißt es, ich lese es kurz vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Okay, also was will ich dazu noch sagen? Es ist Sanftmut eine Frucht des Geistes. Das heißt, wenn du merkst, mir fehlt wirklich dieses richtige Maß, ich bin zu lasch oder ich bin zu harsch, das gibt es ja beides. Geh doch mal ins Gespräch mit Jesus. Er wird dir Sanftmut wachsen lassen. 2. Timotheus 2, 24 bis 26. Da redet Paulus zu seinem Timotheus, also den er praktisch ausgebildet hat, damit er eine Gemeinde leitet. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Da sehen wir genau dieses Sanftmütige. Es geht darum, in der richtigen Mischung die Menschen zurechtzuweisen, also nicht die Menschen, sondern diejenigen, die Widerspenstigen zurechtzuweisen. Warum? Damit sie Buße tun können. Okay? Also es geht immer darum, dass sie wieder zu Gott zurückkommen, wieder an sein Herz zurückkommen. Amen. Also wichtig nochmal, Sanftmut ist kein Selbstzweck. Sprich, du bist nicht glückselig, weil du sanftmütig bist. Nein, die Sanftmütigen sind nur deswegen glücklich, weil sie das Land erben werden. Und das heißt wirklich ja Land, also wenn du rausguckst, da ist Land, dass du Land erben wirst. Zu der damaligen Zeit gab es ja viele Zeloten, also Leute, die Israel befreien wollten von der Herrschaft der Römer, und sie haben dazu das Mittel der Gewalt angewandt. Also sie waren auf der harschen Seite und sie wollten die Römer gewaltvoll vertreiben. Und dann sagt Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also sprich, an die Zeloten gerichtet, lasst es, lasst eure harsche Haltung. Ihr braucht Sanftmut, wenn ihr Israel befreien wollt. Ihr braucht Sanftmut, wenn ihr dieses Land erben wollt. Und übertragen für uns, wie versuchen wir denn unseren Willen, unsere Ziele durchzusetzen? Also haben wir gar keine, lassen wir alles mit uns machen? Lasch? Oder versuchen wir unsere Sachen durchzuboxen? Und alles wird aus dem Weg geräumt. Das macht die Welt ja auch. Ellenbogen werden ausgefahren. Oder haben wir eine sanftmütige Position. Es ist genau das richtige Maß zwischen Zurückhaltung und Stärke. Und ich möchte die Frage stellen, kann es sein, dass wir zu lasch oder zu harsch sind? Kann es sein, dass wir zu wenig sanftmütig sind? Okay, wieder zurück zur Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit, hier steht ja, die nach der Gerechtigkeit, also nicht nach irgendeiner, dass dem Menschen da draußen was Gerechtes widerfährt. Darum geht es nicht. Es geht um die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit meint den Zustand, dass du, dass ich von Gott anerkannt, dass wir von ihm genehmigt sind. So ein Stempel, genehmigt, anerkannt, ohne Sünde, frei davon, ist gerecht in meinen Augen. Und versetzt euch mal in die Lage von den Leuten damals, das haben sich alle gewünscht. Das haben sich alle damals gewünscht. Weil niemand es hatte. Kein Mensch war vor Gott gerecht. Es gab ja das Gesetz und das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und den Menschen ist immer wieder klar geworden, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, ich habe mich disqualifiziert, ich bin nicht rein, ich habe keine Chance vor Gott, ich bin nicht gerecht. Deswegen, da müssen alle Ohren aufgegangen sein. Krass. Ja, ich will Gerechtigkeit. Ich will die Gerechtigkeit vor Gott haben. Ich hungere danach, ich dürste danach. Und jetzt verheißt Jesus etwas Unglaubliches. Er sagt, du wirst satt werden. Für die Menschen damals, das muss ja deren Horizont aber sowas von gesprengt haben, dass es plötzlich möglich ist, gerecht vor Gott zu sein, heißt irgendwie, ich kann in eine Beziehung zu ihm treten. Nochmal wichtig, ja, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, das sind nur deshalb glückselig, weil sie gesättigt werden. Das ist kein Selbstzweck an sich, dieses Hungern und Dürsten, ja, dass ich mich irgendwie ausstrecke, sage, oh, ich brauche Gott, ich brauche deine Gerechtigkeit. Das ist kein Selbstzweck, sondern du bist dann glückselig, wenn du das empfängst, wenn du satt bist. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und ich möchte da mal die Frage stellen, hungerst du noch? Oder bist du schon satt? Versuchst du noch selbst, dich zu rechtfertigen? Dann wirst du immer hungrig und immer durstig bleiben. Keine Chance. Nur wer sich ganz auf Christus verletzt, nur wer ganz auf Christus setzt, wird satt werden. Glückwunsch, wenn du satt bist. Ja. Matthäus 5, Vers 7. Die Barmherzigen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Prototyp für barmherzig war Jesus. Die Leute, lest sie mal durch die Evangelien, die kommen immer wieder zu Jesus und sagen, Sohn Davids, erbarme dich. Jesus, erbarme dich. Heile meinen Knecht, heile meine Tochter, mach meine Augen auf. Da ging es viel um Krankheit. Und Jesus hat sich erbarmt und hat die Kranken geheilt, hat die Toten auferweckt. Es gibt keine Stelle, wo Gott die weggeschickt hat, wo Jesus die weggeschickt hat. Man kann eventuell bei der einen Stelle ganz nah rankommen, wo die Syrophönizerin zu Jesus kommt und sagt, erbarme dich, meine Tochter hat einen unreinen Geist, hilf uns. Und Jesus erstmal sagt, sorry, das Brot ist für die Kinder, nicht für die Hunde. Und dann sagt sie, aber die Hunde essen die Brotkrumen, die auf den Boden fallen. Und es reicht mir ein kleiner Krümel von dem Brot, der Heilung reicht, damit ich gesund werde. Und dann heilt er sie auch. Jesus hat sich über alle erbarmt. Und ich lese noch eine Stelle vor. Matthäus 9, 11 bis 13. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und den Sündern? Ist er noch ganz dicht? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht, lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das heißt, Barmherzigkeit aus der Sicht Gottes, aus der Sicht Jesus, war es, Zeit mit den Sündern zu verbringen. Mit denen zu verbringen, die nicht ganz so beliebt waren, die Zöllner. Die Armen, die Kranken, die Sünder, die nicht so beliebten, die hatten Gunst bei Jesus. Nee, nochmal, die hatten Gunst bei Jesus. Die hatten Chesed, Favor, die hatten Gunst. Das ist genau diese Barmherzigkeit. Die sind zu Jesus gekommen. Und die wurden nie abgewiesen. Nie. Kann es sein, dass wir vielleicht zu unbarmherzig sind? Und das ist, ich sage hier wir. Ich habe mich voll im Fokus. Kann es sein, dass du und ich, dass wir zu unbarmherzig sind? Wann war die letzte Zeit, dass wir uns mal mit nicht so beliebten Menschen getroffen haben? Dass wir mit offensichtlichen Sündern, Prostituierten, Drogenabhängigen getroffen haben? Und nochmal, diese Barmherzigkeit an sich ist kein Selbstzweck. Jesus sagt dir nicht einfach, oh, du bist glückselig, weil du barmherzig bist. Das sagt er nicht. Er sagt, glückselig sind die Barmherzigen, weil sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückwunsch, wenn du Barmherzigkeit erlangst. Wenn du nicht abgewiesen wirst von Gott. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Rein bedeutet unvermischt. Reines Wasser ist reines Wasser. Da ist nichts anderes drin. Reines Wasser ist klar. Dreckwasser nicht. Dreckwasser ist vermischt. Da gibt es Wasser und Dreck. Das ist ein Misch, eine Suppe. Bei reinem Wasser kann ich auf den Grund schauen. Bei Dreckwasser nicht. Und vielleicht wird jetzt klar, warum er sagt, glückselig sind die reinen Herzen sind. Wenn du ein reines Herz hast, unvermischt bist, dann kann man auf den Grund schauen. Dann wirst du Gott schauen. Dann gibt es nichts, was diese Sicht verhindert. Das Gute ist, Gott selbst will uns ein reines Herz geben. Hesekiel 36, 25 bis 27. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen und Idolen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meinen Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott selbst reinigt uns. Und wenn du merkst, hey, ich bin noch nicht ganz so rein, lade ich dich ein, Gott zu suchen. Er tut's ja. Er reinigt dich. Rein bedeutet, dass in unserem Herzen nur der Heilige Geist ist. Kein weltlicher Geist, kein anderer Geist. Ja, dass in unserem ganzen Sein nur der Heilige Geist ist. Und kann es sein, ich möchte ja die Frage stellen, kann es sein, dass wir in unserem Denken, also ich glaube in unserem Herzen, ja, wenn wir zu Gott gefunden haben, wenn wir uns haben taufen lassen, dann hat er uns irgendwie so ein neues Herz gegeben. Aber kann es sein, dass in unserem Denken wir noch nicht ganz rein sind. Und nochmal, da geht es nicht darum, dass wir mal sündigen. Das ist überhaupt nicht der Fokus. Rein bedeutet, es gibt einen Geist in dir, den Geist Gottes. In deinem Denken gibt es den Geist Gottes. Die Lösungen, die Strategien, die in deinem Kopf sind, die sind vom Geist Gottes. Darum geht es. Kann es sein, dass wir noch nicht ganz unvermischt sind? Dass in uns immer mal wieder, wenn wir vor Situationen stehen, mit denen wir nicht klarkommen, wir einen Schnellschuss haben. Wir unsere eigenen Strategien, unsere eigenen Lösungen aus unserer eigenen Kraft heraus präsentieren. Und wichtig, dieses reine Herz an sich ist kein Selbstzweck. Er sagt ja nicht, hey, glückselig bist du, wenn du ein reines Herz hast. Das ist voll gut für dich. Sagt er nicht. Er sagt, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn die Verheißung, sie werden Gott schauen. Oh, ich hab richtig Bock, ey. Es ist wie geil ist das denn? Überleg mal, du wirst Gott schauen. Nicht erst im Himmel. Es fängt jetzt schon an. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die Friedensstifterinnen, denn sie werden Töchter Gottes heißen. Ja, das Hyos schließt niemanden aus. Das griechische Wort für Söhne. Achtung, da steht Friedensstifter. Das sind Friedensmacher. Mir schaffe das. Mir schaffe Friede. Ja. Aber, Achtung, also Friedensstifter verursachen gottgewirkten Frieden. Es gibt ja den Friedensnobelpreis. Da werden Menschen geehrt, die sich für den Frieden einsetzen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir Kompromisse finden, dass wir Parteien zusammenbringen. Jeder macht ein bisschen weniger von dem, was er sich vorgenommen hat. Und dann schafft man es irgendwie nebeneinander zu koexistieren. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Koexistenz. Es geht um Frieden. Ganzheitlichen Frieden. Und das schaffen wir nur, wenn wir Frieden wirken, der von Gott kommt. Wenn wir gottgewirkte Lösungen, gottgewirkte Strategien umsetzen. Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es gefiel Gott, in Jesus alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, also durch Jesus, sowohl das auf Erden als auch was im Himmel ist. Gott selbst hat Frieden gemacht. Ist vielleicht auch klar, warum wir dann Söhne Gottes heißen. Wenn wir Frieden stiften. Wir machen genau das Gleiche wie unser Vater im Himmel. Und dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, das ist die Grundlage für zwischenmenschlichen Frieden. Die Grundlage für Frieden in der Familie, für Frieden im Job, für Frieden in unserem Land, für Frieden auf unserem Planeten Erde ist, dass Gott Frieden mit uns gemacht hat. Und überall, wo Unfriede herrscht, brauchen wir Christus. Okay? Wir sollten aufhören damit, verstrittene Parteien zwanghaft an den Tisch zu bringen und irgendwie um einen Kompromiss zu ringen. Das hält eine Weile, aber es hält nicht ewig. Das ist eine Koexistenz dann und kein Friede. Was wir brauchen in solchen Situationen ist Gott. Gott, dem wir uns alle unterwerfen. Dann haben wir echten Frieden. Ja. Und kann es sein, dass wir nur menschliche Lösungen versuchen zu präsentieren? Kann es sein, dass wir Frieden stiften auf eine falsche Art und Weise? Oder überhaupt nicht Frieden stiften, das kann ja auch sein. Also, und die Verheißung ist so krass. Das sagt Jesus, sie werden Söhne Gottes heißen. Überleg mal ganz kurz. Du bist da, du sitzt zu den Füßen Jesus und sagst dir, hey, du wirst Sohn Gottes heißen. Die Pharisäer haben ihn wegen Blasphemie umgebracht, weil er sich selbst Sohn Gottes bezeichnet hat. Und dann hörst du plötzlich, also nicht dann, sondern zwei Jahre davor, aber du hörst plötzlich, was, ich soll ein Sohn Gottes sein, Hyos. Hyos heißt nicht irgendwie so ein kleines Baby, so wird es geknuddelt von unserem himmlischen Vater im Himmel. Nein, darum geht es nicht. Sondern Hyos, Sohn, ist ein erwachsener Sohn. Jemand, der reif ist, der mündig ist. Krass. Und wenn du so ein Sohn bist, wenn du reif bist, dann bist du auch Erbe. Ist krass, oder? Ist eine krasse Verheißung. Wenn du Sohn Gottes bist, wenn du Tochter Gottes bist, ist schon echt eine coole Position. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Dann bist du wahrhaftig Makarios, dann bist du wirklich glückselig. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und Hier geht es ja, du wirst verfolgt um der Gerechtigkeit willen. Jesus ist da, oder auch danach die neue Kirche, Paulus, die Apostel sind ein gutes Beispiel dafür. Die wurden um der Gerechtigkeit willen verfolgt. Warum? Von wem wurden die verfolgt? Von den Römern? Am Anfang nicht. Die wurden von den Juden selbst verfolgt. Und warum? Naja, sie haben ja gesagt, Gerechtigkeit wird mir geschenkt. Durch Glauben an Jesus. Es wird mir geschenkt. Herzlichen Glückwunsch, wenn es dir geschenkt wird. Super. Und die anderen haben gesagt, ich muss kämpfen, ich muss arbeiten, ich muss mich an die Gesetze halten, ich muss das Richtige tun, erst dann bin ich gerecht. Und das Gesetz wird immer die Gnade verfolgen. Die Pharisäer haben die Christen verfolgt. Andersherum wird es nicht stattfinden. Die Begnadeten, die werden nicht verfolgen. Die sagen, komm, komm, lass dich beschenken, lass dich beschenken. Und diese Verfolgten nennt Jesus glückselig. Also die Verfolgung an sich ist ja kein Selbstzweck. Sagt er nicht, Glückwunsch, du bist verfolgt. Mega geil, dass du verfolgt wirst, richtig gut. Sagt er nicht. Er sagt, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was haben wir gesagt vorhin? Kraft, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Herzlichen Glückwunsch, wenn dir das Reich Gottes gehört. Dann wird Verfolgung auch einfach zu ertragen sein. Und ich möchte die Frage stellen, kann es sein, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen wollen? Kann es sein? Fassen wir mal zusammen. Ich habe mal die Verheißungen aufgeschrieben, weil die Verheißungen, wenn wir uns die nochmal durchlesen, die sind mega, würde ich auf Neudeutsch sagen. Die machen Lust darauf es zu erleben. Schaut mal, das Reich der Himmel gehört dir. Du wirst getröstet, du wirst das Land erben, also irgendwie erfolgreich sein. Du wirst mit Gerechtigkeit gesättigt werden. Du wirst Barmherzigkeit erlangen oder erfahren. Du wirst Gott schauen. Du wirst Sohn, Tochter Gottes heißen. Das Reich der Himmel gehört dir. Und das ist dieser Zuspruch, den wir erfahren von Gott. Diese Verheißung. Das kann Hoffnung machen. Und es sollte in uns Hoffnung wecken, sagen, ja, da habe ich richtig Lust drauf. Das will ich. Aber Jesus rückt hier nicht nur diesen Zuspruch in den Mittelpunkt, sondern auch die Haltungen. Er rückt bestimmte Haltungen in den Mittelpunkt. Und ich möchte die Frage stellen, wie steht es bei diesen Haltungen, die wir gerade durchgenommen haben, diese 8 Haltungen, wie steht es da bei dir? Rühmst du dich noch deiner eigenen Errungenschaften? Bist du geistlich reich? Im Geist, ja? Trauerst du zu wenig? Lässt sich das Leid der Welt oder auch das Leid in der Gemeinde, falsche Verhaltensweisen kalt? Bist du zu lasch oder zu harsch, also zu wenig sanftmütig? Hungerst du noch? Dürstest du noch nach Gerechtigkeit? Bist du zu unbarmherzig? Bist du in deinem Gedenken noch nicht ganz unvermischt? Also nicht rein? Bemühst du dich nur um menschliche Kompromisse oder stiftest du Frieden? Baust du an deiner eigenen Gerechtigkeit? Oder lässt dich beschenken? Und da geht es jetzt ja nicht irgendwie, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, der, sondern es geht ja um dich und mich. Und ich lade dich und mich mal ein, darüber nachzudenken. Und zu sagen, hey, könnte schon sein. Weil die Haltungen, die wir da sehen, die gefallen Jesus. Da sagt er immer, glückselig sind diejenigen, weil. Ja, und ich möchte dich einladen, mal über deine Haltung zu reflektieren, darüber zu reflektieren, mal nachzudenken, zusammen mit dem Heiligen Geist sagen, Jesus, bin ich zu unbarmherzig? Ja. Genau. Aber vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt, boah, Sohn, Tochter Gottes zu heißen, das ist cool, aber wie schaffe ich denn das? Und ich möchte dich kurz erklären, wir haben dazu eine coole Grafik, und zwar Jesus liebt dich unglaublich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt dich, er liebt mich. Und was hat Gott dann gemacht? Oder was war das Problem? Wir sind getrennt von Gott gewesen. Weil wir gesündigt haben, weil wir nicht unvermischt sind, weil wir nicht reines Herzens sind, sind wir getrennt von Gott geworden. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat sich über uns erbarmt und hat Jesus gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn gegeben, für dich und für mich. Und er stirbt und er räumt diese Schuld, er räumt dieses Unreine, dieses Schlechte aus, damit wir zu Gott kommen können. Und alles, was es braucht, das haben wir heute echt oft gehört, ist, dass wir sagen, Jesus, ich will aufhören, alles immer richtig zu machen. Ich will anfangen, an dich zu glauben. Ja. Und wenn das dich betrifft und du sagst, hey, ich will das, ich brauche das, dann lade ich dich ein, einfach dieses Gebet, was ich gleich formulieren werde, einfach in deinem Herzen mal zu bestätigen und zu sagen, ja, ja, das will ich. Jesus, wir können gerne unsere Augen schließen. Die anderen können mal anfangen zu reflektieren. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und wir haben gehört, du bist ein heiliges Feuer. Und ich habe von dir gehört, Gott, aber ich bin irgendwie ganz weit von dir entfernt. Aber ich will das nicht länger sein. Ich brauche dich, ich brauche dich. Ich habe Mangel in meinem Leben und ich weiß nicht weiter. Aber ich habe gehört, dass du in mein Leben kommen kannst, dass du mich retten kannst, dass du mir helfen kannst. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Komm und rette mich. Und ich will anfangen, aufzuhören, das Richtige zu tun, aufzuhören, verzweifelt an das Richtige zu tun, sondern ich will anfangen, an dich zu glauben. Ich will anfangen, das zu tun, was du sagst, Jesus. Amen. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet, das ist für mich, dann sag einfach Amen in deinem Herzen. Gott sieht es und Gott kommt in dein Herz. Ich kann nach vorne. Wir wollen einfach jetzt kurz eine Zeit nehmen. Vielleicht können wir nochmal diese Liste sehen, wo es einfach darum um unsere Haltung geht. Und nimm mal die Zeit, und fang mal an zu reflektieren. Lies mal durch, der Heilige Geist wird in deinem Herzen anklopfen bei dem Punkt, bei dem er arbeiten will. Du kannst nicht an allen acht arbeiten, das geht ja gar nicht. Also, so viel Zeit hast du gar nicht. Aber fang dort an, wo der Heilige Geist den Finger drauf legt. Ja?